Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Hinter mir liegen mehrere lange Flüge und eine Autofahrt. Erst fort vom Flughafen, dann durch Dörfer, dann über eine Holperpiste, an der sich einzelne Häuser nur noch ganz lose verteilen. Ansonsten weite, ausgetrocknete Ebenen, widerstandsfähiges Buschwerk, ein paar Hügel und am Horizont im Westen der Mount Meru und im Osten der erhabene Kilimandscharo. All das umgibt mich auch jetzt, als ich schließlich aus dem Jeep steige und meine Füße den staubigen Boden betreten. Spätestens jetzt begreife ich, dass diese Reise eine ganz besondere werden wird. Die flimmernde Luft, die endlose Landschaft der afrikanischen Steppe und auch die Lieder, mit denen die Maasai mich bei meiner Ankunft begrüßen. Vielen Anfängen wohnt ja eine gewisse Magie inne, aber dieser hier ist ganz besonders magisch. Und er verheißt viel für das, was wir vorhaben. Ja, wir, denn ich bin nicht allein hergekommen, sondern mit einer kleinen Gruppe außergewöhnlicher Menschen. Einer von ihnen ist die Tropenökologin Lydia Möcklinghoff, die meisten von euch ja schon kennen dürften. Und auch das, was wir gemeinsam vorhaben, ist, jedenfalls für mich, außergewöhnlich.
Eric, nice to meet you. My name is Elias. What is your name?
Eric.
Hi, Eric, nice to meet you, Eric.
Wir sind hier für eine Walking Safari. Über mehrere Tage hinweg werden wir die Steppen westlich des Kilimandscharos durchwandern und ihre Natur dabei auf intime Weise kennenlernen. Wir werden Spuren lesen und Staub schlucken, einigen der charakteristischsten Tiere Afrikas in freier Wildbahn begegnen, ohne Zäune oder Autoscheiben zwischen ihnen und uns. Wir werden Maasai kennenlernen, die uns aus ihrem Leben erzählen, werden denkwürdige Gespräche führen und bleibende Erinnerungen kreieren. Wir werden diesem Teil Afrikas näher kommen und vielleicht auch uns selbst. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Mal schauen, wie es läuft. Also dann, herzlich willkommen auf unserer Walking Safari, präsentiert und ermöglicht von Klüger Reisen. Und herzlich willkommen in Tansania.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. mit Erik Lorenz.
Ich bin gerade sehr, sehr happy, denn ich bin an einem ganz besonderen Ort und zwar mit einer ganz besonderen Person. Aha. Wer ist denn da?
Ja, das bin ich.
Die Lydia, die gute Lydia. Alte Lydia.
Genau, da bin ich wieder oder vielmehr da sind wir wieder. Ne? Also wir hätten jetzt im Prinzip gerade einen Blick auf den verschneiten Kilimandscharo. Wäre da nicht eine Hütte, hinter der wir uns versteckt haben, wegen des Windes.
Ja, wir sind ein bisschen im Windschatten für euch, aber es ist wirklich traumhaft. Wir stehen tatsächlich zu Fuße des Kilimandscharos. Wenn ich hier so ein bisschen dran vorbeischaue, sehe ich seinen schneebedeckten Gipfel. Auf der anderen Seite, in die andere Richtung, fällt das Land ab, hinab in eine weite Ebene, ja, durch die wir in den nächsten Tagen laufen werden.
Ja, und ich kann es tatsächlich kaum erwarten. Wir haben jetzt viel gesessen, in Flugzeugen, in Autos, beim Essen und jetzt habe ich wirklich Bock, loszulaufen.
Oh, es wird großartig, glaube ich. Wir beide endlich wieder gemeinsam unterwegs.
Und wir müssen es nutzen, dass ich mich jetzt noch so mega freue, weil es wird natürlich auch wieder viel gejammert werden. Darauf können wir uns schon einstellen.
Es wird bestimmt auch anstrengend. Ich glaube, gut ist auch, dass wir einfach gar nicht wissen, was uns erwartet. Also ich zumindest nicht. Ich war nämlich tatsächlich noch nie auf dem afrikanischen Festland. Und ich bin wahnsinnig gespannt, denn alles, was ich hier sehen werde, wird für mich neu sein. Deswegen
außer ich.
Wie gesagt, die gute alte Lydia. Da weiß man, was man hat.
Ja, genau.
Es könnte besser sein, aber immerhin ein stabiler Faktor. Genau. Nein, aber vor allem freue ich mich natürlich, dass ich mit dir sicherlich auch ein bisschen Kompetenz mitgebracht habe. Ich werde ja hier wahrscheinlich komplett ignorant durch die Gegend stiefeln. Du als Biologin und Verhaltensforscherin hast natürlich auf alles hier nochmal einen ganz anderen Blick, ne?
Ja. Also natürlich schon, also in gewisser Hinsicht bin ich ja natürlich schon Zoologin und Spezialistin, bloß halt Spezialistin für Südamerika, Bad News. Du hast die falsche mitgenommen,
Erik.
Ach
so, Scheiße. Ja, das ist natürlich bitter. Ich habe eigentlich gehofft, du kannst mir hier wirklich mal die Augen öffnen.
Ja, ich bin natürlich allgemein schlau und gebildet, also werde ich schon sehr viel dazu sagen können. Aber als Spezialistin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen für Afrika. Aber ich werde mein Bestes tun. Besser als bei dir wird es auf jeden Fall sein.
Ich verlasse mich drauf.
Da ist es ja gut, dass wir nicht ganz alleine unterwegs sind, ne?
Genau, wir haben natürlich einige einheimische Guides dabei, konkret einen Guide und einen Ranger mit einem Gewehr, der uns auch beschützen wird, sicherstellen wird, dass uns nichts passieren wird.
Ja, genau, die winken im Hintergrund schon, wir müssen weiter, Erik,
gleich. Es geht weiter. Und natürlich darüber hinaus sind wir auch nicht nur wir beide unterwegs, sondern wir sind gemeinsam hier mit einigen guten Freunden, die wir jetzt einmal vorstellen werden.
Los geht es mit meinem Mann Cedric, der zu meiner großen Freude auch mit dabei ist. Einige könnten ihn schon aus Folge 204 kennen, zu Route 66, oder auch aus Weltwach Plus Episode 66, die wir in Südtirol aufgezeichnet haben.
Hallo zusammen, ich bin Cedric.
Yes.
And you are accompanying us on this beautiful hike through the wilderness of Tanzania. How excited are you?
Route 66, I said like half excited, half scared,
yes.
Which is a sign of a true adventure. I think I feel 10 times of that right now, especially as I'm walking and talking. I'm also watching out on the ground for these really sharp thorns that I almost got stabbed already 2 seconds into the journey.
Diese fiesen Dornen, die sich hier überall über den Boden verteilen, werden noch eine gewisse Rolle für uns spielen.
So what is it that you are most nervous about with regard to this adventure?
Most nervous is the physical challenge. Yeah. We're in desert-like environment at the tail end of the dry season, so it's pretty still dry, and we're walking 15 to 20 kilometers a day. And I'm more of a glamping type of person. I love doing this, but like, you know, 1 hour at a time, and then I need to go to a
nice resort.
Resort.
Like a nice lodge.
So,
but instead, we will be camping out here in the wild.
Yeah,
for days and days.
Also, Cedric steht, wenn es schon raus in die Natur gehen soll, eher auf den luxuriöseren Glamping-Ansatz. Dass wir eine mehrtägige Wanderung durch Hitze und Staub vor uns haben und uns auch für die Nächte nicht in eine gemütliche Lodge zurückziehen, sondern hier draußen in Zelten übernachten werden, macht ihn etwas nervös. Die anderen Teammitglieder lernen wir später kennen. Bevor es soweit ist und wir mit der wirklich aufregenden Wanderung so richtig beginnen, machen wir jetzt aber erst einmal einen kleinen Schritt zurück, hinein in den gestrigen Tag, den Tag unserer Ankunft. Die musikalische Begrüßung durch die Maasai habt ihr ja gerade schon gehört. Stattgefunden hat sie in der Amini Maasai Lodge, in der wir die erste Nacht verbracht haben und deren kleine Anzahl an Bungalows mitten in der Wildnis der Maasai-Steppe liegen. Schon von außen sind sie eine Augenweide. Sie sind im traditionellen Maasai-Stil aus Erde, Zweigen, Stroh und anderen Materialien erbaut und fügen sich in ihrer Farbgebung und runden Form perfekt in die Landschaft ein. Enkaji nennt man diese für gewöhnlich semipermanenten Gebäude.
Wow, das ist nice.
Innen setzt sich der Eindruck fort. Ob Bett, Tisch oder Stuhl, alle Möbel sind aus Naturmaterialien handgefertigt. Wunderschöne Unikate. Dazu Kunst der Maasai, zum Beispiel Ketten und Schnüre voller Perlen und Münzen, die überall von den Ästen hängen, welche wiederum an der Decke wagenradförmig zur Mitte hin zusammenlaufen. Der Innenraum ist gleichermaßen authentisch wie komfortabel und transportiert uns in eine andere Welt. Zusätzlich zu alledem gibt es zu den Mahlzeiten hausgemachte internationale und traditionelle Suaheli-Küche sowie Maasai-Spezialitäten aus frischen, biologisch angebauten Zutaten. Obendrein der Blick auf den majestätischen Kilimanjaro. Ja, also die Lodge ist wirklich ein großartiger Ort, um diese Reise zu beginnen. Ein Ort, der dadurch noch großartiger wird, dass er von einer gemeinnützigen Organisation gegründet wurde und von den Maasai selbst betrieben wird. Und zwar mit dem Ziel, die lokale Maasai-Gemeinschaft zu unterstützen. Das heißt, alle Gewinne gehen für soziale Projekte an diese Gemeinschaft und gleichzeitig Besuchern in Tansania die einzigartige Kultur der Maasai respektvoll näher zu bringen. Das geschieht unter anderem durch Naturwanderungen, Lagerfeuergespräche, Kochkurse und kulturelle Aktivitäten wie das Aufführen traditioneller Tänze. Rund 30 Maasai, darunter 5 Frauen, haben sich auf einem Platz aus festgestampfter Erde zusammengefunden und tanzen und singen hingebungsvoll. Nicht 2 oder 3 Minuten lang, sondern weit über eine halbe Stunde, während am Horizont weit hinter ihnen langsam die Sonne untergeht. Die jungen Männer springen auf der Stelle so hoch wie möglich, um ihre Stärke zu beweisen. Es ist alles in allem eine atemberaubend kraftvolle Darbietung, die mir Gänsehaut bereitet. Zugleich bin ich etwas zwiegespalten, weil hier für uns Gäste ja, eine Show aufgeführt wird. Jedoch, die Maasai juchzen und schreien, sie springen ohne müde zu werden, immer wieder weit vor und schnellen auch hoch hinauf und tanzen und singen mit einer solchen Freude und Leidenschaft, dass in mir das Gefühl wächst, dass sie das nicht nur für uns aufführen, sondern in allererster Linie für sich selbst machen. Es ist ein Eindruck, den uns später auch der General Manager hier bestätigt.
What you have seen, and I believe you could also read from the faces and the smile of the people that were dancing, they were not doing it for you. They were at first doing for themselves, and who want to enjoy can be part of it. Yeah, this is the first thing.
That impressed me, by the way, because I imagine they do that pretty often. But it was clear that was not a show. I saw a real passion, right?
Yeah, total joy as well, yes.
Yeah, it's a total joy, as you said. And so back at our homes, 50% of the culture, of the laws and the histories are transmitted to the generations through songs.
Also, rund die Hälfte aller Geschichten der Kultur, der Gesetze der Maasai werden durch solche Gesänge von Generation zu Generation weitergegeben.
What you heard our warriors speaking out, telling to us stories, this is not only telling for fun, but telling how hard it was. We Maasai live on the past histories. So, and this is the only way you can hear the histories.
Der Name des General Managers ist Lassie. Er ist selbst Maasai und trägt deren traditionelles Gewand, den Shuka, ein leuchtendes, überwiegend rotes Tuch. Lydia und ich haben uns am frühen Abend mit ihm auf einer Veranda auf einem Hügel niedergelassen. Ein leichter Wind geht, wundert euch also bitte nicht, wenn ihr ihn gleich in den Aufnahmen gelegentlich auch hört. Und während um uns herum das Land in Dunkelheit versinkt, fährt Lassie damit fort, uns die Bedeutung der Rufe zu erklären, die die Tänzer vorhin zwischendurch immer mal wieder ausgestoßen haben.
Ah! after they sing, you will hear the warriors yelling. They are not yelling for fun. They are yelling to blow out their feelings, because what the guy just mentioned, he himself went through, had an experience. And because of this, you get this goosebump and you get the inside feelings, and you want, the only way to cool you down is by yelling. You know, when you yell, then it means it goes away and you will come down to normal. Then you can continue with the song.
Die Rufe dienen also dazu, schwierige Erfahrungen quasi aus sich herauszuschreien und sie dadurch zu verarbeiten. Anlässe für solche Tänze und Gesänge gibt es in der Maasai-Kultur viele.
Everything except death in Maasailand is celebrated.
Wenn zum Beispiel mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen wird, wird das mit einer Zeremonie und Segnung gefeiert, ebenso beim späteren Einzug. Riesige Feiern gibt es auch zu Geburten, Hochzeiten oder wenn aus Jungen Krieger werden. Und bei jeder dieser Feiern werden jene Rufe ausgestoßen. In diesem Fall also nicht, um Herausforderungen zu verarbeiten, sondern
the yells are the invitation cards. When you hear a yell as a warrior out there, it means you are welcomed. You are welcome to join, to eat and drink what is available and to be happy with us.
Neben der Funktion, Herausforderungen zu bewältigen oder auch eine Einladung auszudrücken, haben die Rufe noch weitere Bedeutungen.
Of course, we have different yells. We have yells for danger. This also invites you to come and protect the Maasai community. Yeah, so whenever you hear as a warrior, you need to join. And we have yells for celebration. The Maasai, we have philosophy that we say, protect your neighbor before you protect yourself. And that is the better security, which is there. So this yells always means, come, there's something, join us.
And some of the songs appear to be like a dialogue between the women and the men. And I was asking myself, here at the lodge, I feel like it's 50% women and 50% men working here. How is the classic role of women and men in the Maasai community?
Actually, from the outside world, they see Maasai in different way, that we as men do not respect very much our ladies.
Außenstehende hätten also, so meint Lassie, oft den Eindruck, Maasai-Männer respektierten ihre Frauen nicht sonderlich.
But come and experience inside. The ladies are having more power than men when you talk of the inside the family. Mm-hmm. Yeah? Saying the role of the lady, it's so big that we as men, we cannot do anything without ladies.
Innerhalb der Familien seien es also die Frauen, die in wichtigen Dingen das Sagen hätten. Die Maasai haben sogar eine eigene Bezeichnung für unverheiratete Männer und solche, die Frauen nicht ausreichend respektieren. Und es ist keine wohlwollende Bezeichnung.
We call the people the warriors and mostly those who are actually not married at Ilkiriko. Ilkiriko is the typical name that you will not wish to be called. Yeah, because it means you don't respect the ladies.
Später kommen wir wieder auf Bräuche wie jene Tänze zu sprechen, denen wir vorhin zugeschaut haben.
It was clear that you guys are very proud of these traditions. At the same time, you also talked about, of course, you are also trying to send as many kids as possible to school, yeah, and so on. Right. Of course, you have smartphones, all of that.
Yeah.
Of course, it's also part of daily life and modern life. Do you feel it is a challenge to find a good balance of keeping some of your traditions that you are proud of and that are important to you, while also living in today's world and, you know, being successful and having a business? You are a successful business person. Is that a challenge for the Maasai people overall?
Yeah, I must admit the truth that there are small challenges.
Diese Herausforderungen betreffen, so Lassie, vor allem Maasai, die in Städten leben. Denn die Menschen dort, auch die Behörden, sehen die Maasai und ihre Tradition mit anderen Augen.
So if you are to apply for a job, let's say, you cannot walk in with the Maasai dress. Mm-hmm. Yeah. If you want to go to an official office, you cannot walk in with the Maasai dress, because they will always disvalue you.
egal wie gebildet jemand sei, sobald er oder sie bei Behördengängen traditionelle Maasai-Kleidung trage, blicke man auf ihn oder sie herab. Der Grund? Wer Maasai-Kleidung trage, müsse in seinem oder ihrem Kopf in einer längst vergangenen Welt hängen geblieben sein, die es so schon seit Jahrhunderten nicht mehr gäbe. Man sei einfach zu altmodisch und ewig gestrig.
You will have to have a European cloth to be able to have a moment to talk to those you want to talk to in big offices, yeah?
Sad, right, that you are still not more respected in that way?
Yeah, very sad, honestly, to say. But yes, when you come outside the world of the government and the offices, yeah, you know, the rest of the people believe that this is a good way to live.
Außerhalb der Städte, mit ihren Behörden und großen Büros, blickten die Menschen heute also hingegen mit Wohlwollen auf die Maasai und ihre Lebensweise. Zum Beispiel aufgrund des Respekts, den Kinder Älteren entgegenbrächten. Bei diesem Wohlwollen helfe nicht zuletzt auch der Tourismus, jedenfalls so, wie er hier betrieben werde, einigermaßen weit ab der ausgetretenen touristischen Pfade. Selbst viele Maasai selbst, so erzählt Lassie, waren zunächst, als diese Lodge hier öffnete, ganz erstaunt, dass Besucher hierher kamen, um in, wenn auch komfortabel ausgestatteten, traditionellen Maasai-Häusern zu schlafen. Das Interesse der Fremden änderte auch ihren eigenen Blick auf ihre Häuser und führte bei vielen Maasai zu einer neuen Wertschätzung für die eigene Kultur.
How's your story? You said you went to school. Were you the first to go to school? Or how is your family story that you are now the manager of this place here?
Wow, this is I will try to shorten it because it's very long, but I will try to shorten it.
Ja, und ich werde versuchen, ihm dabei zu helfen, indem ich ein paar seiner Ausführungen zusammenfasse. Als Lassie ein kleiner Junge von 7 oder 8 Jahren war, gehörte es zu seinen Aufgaben, sich als Hirte allein um über 100 Rinder zu kümmern. Jeden Tag führte er die Tiere 15 Kilometer weit in eine Gegend, wo sie grasen konnten. Irgendwo auf dem Weg dorthin befand sich eine Schule.
Somewhere in between there is a school. So I used to see some of the kids playing and having the good sweater of Tanzania with Tanzania flag, and I was in love with it. Not a school, but the uniform.
Just a fashion. Yeah.
I was in love with it, sagt er also, und bezieht sich damit nicht auf die Schule, sondern, wie er ja gerade ausgeführt hat, auf die beigen Schuluniformen mit der Flagge Tansanias, die die Schülerinnen und Schüler trugen. Nachdem er zahllose Male mit seiner Viehherde an der Schule vorbeigelaufen war, beschloss er eines Tages, er war zu diesem Zeitpunkt circa 9, sie sich von innen anschauen zu wollen und am schon damals kostenlosen Unterricht teilzunehmen. Die Rinder, auf die er Acht geben sollte, die ließ er derweil davonwandern.
Every group of a cow, there is a leader, a cow leader who leads the others. So I knew that we have Koroi, it was the name of the big bull among the cows, who will turn the group at the very end of the day. So I will let them go, I will go to school, and at around 3 or 2, I think during this time was the time that they will come out, I will come to the road and wait for the cows.
Er verließ sich also darauf, dass der Leitbulle die Rinder eigenständig zum Ziel führen, sie grasen lassen, am Ende des Tages umkehren und sie in die Gegend um die Schule zurückbringen würde, wo Lassie auf sie wartete. Und es klappte. Ja, tatsächlich. Und so machte es Lassie dann also fortan jeden Tag. Seine Eltern und Großeltern wussten von alledem nichts. Sie glaubten, Lassie kümmere sich weiterhin gewissenhaft ums Vieh, so wie sie es ihm aufgetragen hatten. Für 3 Monate ging das so.
But at a certain time, the cow get lost. They met with another group, and I think about 15 cows were missing.
Eines Tages fehlten also 15 Rinder. Lassie, dessen Gedanken gänzlich von der Schule erfüllt waren, kümmerte sich nicht weiter darum. Doch am Abend bemerkte auch der Vater, dass etliche Tiere fehlten. Er fragte Lassie, wo er gewesen sei und wo er die Tiere verloren habe. Lassie log und gab irgendeinen Hügel an. Am nächsten Tag brach der Vater dorthin auf, suchte die Tiere vergeblich und fragte andere Hirten um Rat.
So when he did not find, he was started asking the other shepherds, have you seen my cows? Have you seen these cows? And they told him, you look, your cows have been so long without a shepherd. Your cows were always here, but we don't see anyone who is taking care of. And he was like, what? This is a joke. But he did not want to believe.
Der Vater konnte und wollte es nicht glauben, aber schlussendlich musste er erkennen, sein Sohn hatte ihn belogen. Zur Strafe gab es für Lassie eine kräftige Tracht Prügel. 3 weitere volle Tage verbrachten sie dann damit, nach den verlorenen Rindern zu suchen. Von 2 fanden sie nur noch die Überreste. Sie waren von Raubtieren gerissen und gefressen worden. Erneut gab es Prügel.
We came home and he was beating me and my grandfather was also beating me and my uncle was also very aggressive. My mom was not giving me food for a day or two. But still, I did not stop. Yeah, whatever they did, I did not stop. And I, after this beating, I ran away from home.
Lassie ging also weiterhin zur Schule und lief von zu Hause fort.
So I was living with other families because Maasai, wherever you were, as a kid, you will be fed and you will be taken care. But I was keeping moving from a home to a home, so they don't ask me, why are you here daily?
Lassie nutzte die Gastfreundschaft der Maasai und zog alle 2 Tage weiter zu einer neuen Familie, damit ihm keine unbequemen Fragen gestellt wurden. Von dort aus lief er dann jeden Morgen zur Schule. Seine Eltern wussten derweil weder, wo er war, noch, dass er regelmäßig in die Schule ging. Erst etliche Wochen später fand der Vater es heraus und kam in die Schule, nahm ihn mit nach Hause und verbot ihm, zur Schule zurückzukehren. Lassie wollte das nicht hinnehmen. Nach ein paar Monaten nahm er all seinen Mut zusammen und stellte sich ein paar Meter vom Vater entfernt auf, sodass er diesem im Notfall davonflitzen konnte.
I was some meters away. I knew he cannot run after me. And I told him, look, my father, I'm ready to go to school 5 days a week and I will be a shepherd for 2 days, Saturday, Sunday. This is good. I had to fight because nobody wanted me to go to school. Yeah, but I fighted until 7 months. They were aware that yes, what I'm saying, I meant it. And they let me to go to school.
Nach monatelanger Überzeugungsarbeit sahen seine Eltern also ein, dass es ihm ernst war und ließen ihn in die Schule zurückkehren, für die er sich, ein schöner Nebenfakt, ja ursprünglich nur aufgrund der Uniform interessiert hatte. Lassie setzte seine Ausbildung fort. Er ging auf eine weiterführende Schule, studierte Hotelmanagement und leitet heute, wie erwähnt, die Amini Lodge. Was für eine Geschichte. Er musste sich die Bildung, die ihm all das ermöglicht hat, hart erkämpfen. Umso überzeugter ist er von der Mission der Lodge, Bildung auch möglichst vielen der hier umliegenden Gemeinden zugänglich zu machen. Aus seiner Sicht ersetzt moderne Bildung nicht das traditionelle Wissen der Maasai, sondern ergänzt es.
What we believe is education is adding the value of the Maasai and not taking away our unique way of living and the dignity that we have among ourselves. Yeah.
Thank you so much for sharing that. Thanks for sharing your story.
What a story, yes.
Yeah, thank you too for, you know, wishing to know.
What is thank you Ashe. In Maasai?
Ashe.
Ashe.
Yeah.
Ashe. Ashe.
Ashe.
Später spreche ich über diese Gesänge und Tänze und den Aufenthalt in der Maasai Amini Lodge insgesamt mit einem Mitreisenden, der ebenfalls zu unserer kleinen Gruppe gehört.
Attraktionen wie Speerwerfen oder Tanz, das hört sich auf dem Papier immer sehr touristisch an. Und
ist auch ein guter Punkt. Ich hatte mich auch in diesem Moment gefragt, mein Gott, wie soll ich das unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln, wenn ich jetzt sage, wir sind in der Lodge angekommen, die Maasai haben erstmal für uns gesungen und getanzt. Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, wie die Leute mit den Augen rollen, wie ich es wahrscheinlich selbst auch tun würde. Nach dem Motto, ja klar, okay, ja, was sie da halt so machen.
Typischer Touri-Urlaub, genau. Nein,
aber ich kann es nicht beschreiben, es hat sich nicht so angefühlt.
Das ist genau das Besondere hier. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen es aus innigstem Interesse machen, um sich selbst auch zu präsentieren. Die haben da wirklich Spaß dran und man hat das beim Speerwerfen, finde ich, sehr gut gesehen. Da waren circa 10 junge Männer, die sich da gegenseitig gemessen haben, aber 2 sind noch aus der Umgebung extra herbeigerannt gekommen, um unbedingt mitzumachen. Also da wird keiner zu gezwungen, sondern das ist wirklich, die waren alle am Lachen, die haben sich gefreut und auch beim Singen hat man das ja gesehen, die hatten weder Berührungsängste noch hatte das einen Animationstouch, sondern das war wirklich ein ein innigstes Bedürfnis, uns ihre Kultur nahezubringen. Und das haben sie, finde ich, auch auf eine sehr, das machen sie alle hier in diesem Land auf eine sehr intime Art und Weise. Also sie lassen einen wirklich Teil von ihrem Leben sein, ohne dafür jetzt direkt eine Gegenleistung zu wollen. Also natürlich sind wir deren Gäste und dafür bezahlen wir auch. Aber dieses Gastsein hat mit Gastfreundschaft sehr, sehr viel mehr zu tun, als es in vielen anderen Regionen, wo gerade Massentourismus sehr groß ist, mittlerweile leider gelebt wird. Sie überlegen sich in ihrem Kreise, was sie uns zeigen möchten, was sie uns von ihrer Kultur preisgeben möchten. Und das sieht man und fühlt man, dass sie das nun wirklich auch leben.
Das ist Dustin Klüger. Er kennt sich hier in Tansania bestens aus, war rund schon ein Dutzend Mal im Land und noch öfter im östlichen Afrika insgesamt.
Was lässt dich immer wieder zurückkehren?
Ich finde einmal, die Menschen sind super. Also es ist einfach eine super schöne Mentalität der Menschen. Man wird so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, weil man hier recht weit abseits von Konsum ist, obwohl natürlich das Ganze in einem Reisesetting auch immer Konsum beinhaltet, aber man wird einfach nicht durch Marken oder Sonstiges die ganze Zeit zugekleistert. Ja, und natürlich die Tiere und die Landschaft. Und deswegen ist das wirklich hier so mein Herzensort.
Dass er dies ist, merken wir im Laufe der Reise immer wieder. Zwischendurch sind Lydia und ich ganz beeindruckt von Dustins Swahili-Kenntnissen. Er unterhält sich scheinbar fast fließend mit den Locals. Da will Lydia sich natürlich nicht lumpen lassen und lernt ihrerseits ein paar Brocken.
Ich kann nur, das Einzige, was ich kann, das habe ich gelernt, Moment, jetzt muss ich nochmal meine schlechte Eselsbrücke rausgraben. Kitukamahio. Das heißt, mehr oder weniger.
Das ist
das einzige Wort, das ich kann.
Das ist ja ein bisschen random.
Das ist total random.
Weder Dankeschön noch Bitteschön noch Hallo und auf Wiedersehen.
Ja, aber da habe ich mir halt meine gescheite Eselsbrücke gemacht. So statt in Japan, Kammer ist Bett auf Portugiesisch und dann hier. Also hier, so ein bisschen, weiß nicht in welchem Dialekt, aber so.
Von der Amini Lodge fahren wir am nächsten Tag weiter zur Grenze des Kilimandscharo Nationalparks, wo unsere Wanderung beginnt. Kaum, dass wir losgezogen sind, gerät Lydia bereits in helle Aufregung.
Ostrich Poo, Straußenkacke und Pinkel. Also das kommt ja beides auf einmal raus. Die haben ja eine Kloake. Und da ist jetzt ein großer weißer Flatschen, wo ich natürlich in helle Aufruhr gerate. Es ist Straußenkacke und Pinkel, also Harnstoff. Okay, aber but will we see the ostriches as well?
Hopefully, yes. Or only their poop? We might see a lot of things. Out in the walking, it's always about the smaller things.
Yes.
And it's always unpredictable. Some days are really good, some days are really slow. But all that really that you have to have, it's make it a fun moment.
The yes. right mindset.
The right mindset, because with
appreciate
a positive,
whatever we see.
Das ist ein weiteres Mitglied unseres Teams und ein besonders wichtiges. Unser Guide, der uns gemeinsam mit dem bewaffneten Ranger Samson führt.
My name is Khalid Aziz. I am a graduate from the College of African Wildlife Management. I have spent 3 years studying for a certificate and a diploma. And my work is a professional field guide. Mm-hmm. The perfect job.
Perfekt ist der Job für ihn, weil er seit frühester Kindheit Tiere liebt. Wann immer im Fernsehen eine Tierdoku lief, saß er gebannt vor dem Bildschirm.
I remember growing up, we only had 2 channels, ITV and KBC, mm-hmm. one from Tanzania and one from Kenya. So after school hours, there was a specific time that I clocked in my mind. And now at this time, there's a channel for wildlife, so I'll always rush towards the TV. I remember even pushing my bike away and just wow. heading towards the TV to look for animals. So wow. yeah, I think I love animals from a very young age.
Was it the same for you, Lydia? Did this passion start really early on as well?
Yes, I always watched, like, as a kid, when my mom wanted to clean the house, she would switch on a nature documentary, and she knew I would be quiet and just sitting there and watching. Like,
it's a good way to shut up the child.
Yes, yes. But you told as well earlier when we were walking, you told about the children's game with the butterflies. You can tell that. I think that was really nice with the paper.
We used to play as children. I will take a stick, tie it with a very small thread, and then collect, have 2 papers, white papers, and then cut them in half, attach them to the thread, and then you'll make it in an oval way, like an 8. As you
move
keep,
your arm.
Move your arms, yes, yes. As you keep on doing it, you'll have white butterflies following the the real butterflies following the white paper. So it was one of the things.
You're tricking the real butterflies into following you.
Yes, and another thing was the beetles. We will catch beetles.
Yes.
And then we will open up the hard wings and the soft wings underneath, and then we tie another string. And then as children, we will play with that. You know, you'll have something with a string around your finger. You have a beetle flying, so it was like a pet.
Like a little dragon, like a parrot.
Flying dragon.
Poor beetle, but well.
We didn't know this with kids,
Today, as a field guide, you wouldn't recommend that.
I wouldn't, but you know, kids having fun, I wouldn't also stop them with insects, yeah.
Khalid hat also schon als Kind mit Käfern und weißen Schmetterlingen gespielt. Eine lebenslange Leidenschaft für die Tierwelt, die er auf dieser Wanderung mit uns teilen wird. Um diese Wanderung bestmöglich zu genießen, braucht es aus seiner Sicht, wie er ja gerade sagte, das richtige Mindset. Das bedeutet, nicht ganz versessen auf ganz bestimmte Tiersichtungen zu hoffen, sondern die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und sich im Zweifel auch an scheinbaren Kleinigkeiten zu erfreuen.
With a positive energy, then the Mother Nature will always gives you back a positive vibe.
Yeah. I'm already all excited about the poo, so I'm like...
Wenn Lydia, die sich hier dermaßen für Straußenkot begeistert, ahnen würde, was noch vor uns liegt, dann wehnte sie sich vermutlich an der Pforte zum Paradies. Kurz darauf beugt sie sich über einen anderen Kothaufen.
Also um den mal kurz zu beschreiben, es sieht aus wie so eine Kotwurst, aber auffällig ist, dass er voller Haare ist und hinten spitz zusammengeht. Und das ist zum Beispiel beim Fuchs ist das auch so, der Kot, dass der hinten so spitz zusammengeht. Oder beim Wolf kann man den Wolfskot von dem Haushundekot unterscheiden. Und hier haben wir jetzt so einen Kot, ich weiß aber noch nicht, was es ist. What is it?
Jackals.
Ah, Schakal. Okay.
Ein paar Meter weiter halten wir schon wieder an. Warum? Klar, Kot.
It's an animal with a much huge drop.
Yes.
More of a giraffe. Because from the pellets, from the dropping point, as it drops, then it comes and it becomes flat on the other side. Different from the pellets, which are always round, from the smaller antelopes.
Wow.
So for a giraffe, you always get a bit of a flat side.
Okay. Yeah. Also das kurz zu erklären, es sieht jetzt aus wie so ein bisschen große Schafköttel oder so. Es ist aber, also hat so einen Durchmesser von 2 Zentimetern, es ist aber Giraffe tatsächlich. Und er meint, das kann man daran erkennen, dass die so ein bisschen abgeflacht sind, weil die eben... Auf einer Seite, genau, weil die eben von der Giraffe aus dem Hintern aus größerer Höhe fallen als bei so einem Schaf. Logisch. Toll.
Das ist schon wirklich
unfassbar. Überall Kacke.
Ja.
Hier, wir rennen schon zum
nächsten Kacke. Da ist schon wieder der nächste.
Sie live dabei, wenn wir zur nächsten Kacke rennen.
Das sieht schon wieder ganz anders aus.
Ja.
This is from a smaller gazelle, Grunts-Gazelle.
Die Köttel der Gazelle sind etwas kleiner als jene der Giraffe und sind nicht auf einer Seite abgeflacht, sondern oval, weil sie aus geringerer Höhe auf dem Boden aufschlagen.
Also wir starten erstmal mit Kacke und dann machen wir mit den Tieren weiter. Aber ich bin schon...
Du bist jetzt schon happy.
Ich bin jetzt schon glücklich.
Und hinter uns erhebt sich immer noch, also jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ist es wirklich ein erhebender Anblick. Immer noch der Kilimandscharo in all seiner Pracht, schneebedeckter Gipfel.
Es erhebt sich in einem erhebenden Anblick der Kilimandscharo.
Ja, das ist die Wortgewalt, die ich hier mit an den Start bringe. Du hast die Kompetenz über Kot. Ich beschreibe die Landschaft.
Aber
laut Malerei.
Schön mit Schnee, also es ist schon irre. Wir stehen hier gerade bei brütender Hitze in der begleißenden Sonne und da oben ist der Schnee. Und
hinter uns ist schon wieder eine Spur.
Hinter uns haben wir schon wieder eine Spur gefunden.
Is that a track again?
It's a track of a giraffe. Really huge.
Lydia fasst zusammen, was es mit der Giraffenspur auf sich hat.
Die Giraffen sind Paarhufer und das sieht jetzt aus, also auch wie Schweine, wie Gazellen, aber das hier ist natürlich viel größer. Und da sagt er, erkennt man dann daran, dass es eine Giraffe ist. Toll. Guck mal, Erik, unsere erste Giraffenspur. Es ist alles so aufregend.
Ich finde wirklich, denn wir sind ja gerade erst mal 20 Minuten unterwegs.
Wirklich, ja.
Und auf den ersten Blick denkt man, wunderschönes, trockenes Buschland. Wir können es ja gleich noch beschreiben, aber es offenbart jetzt nicht auf den allerersten Blick, was hier alles abgeht. Und die Ereignisse überschlagen sich ja schon jetzt. Man weiß gar nicht, wo man zuerst kommt.
Also gefühlt sind wir wirklich erst 30 Meter gelaufen irgendwie. Aber wenn hier gleich eine Giraffe auftaucht, dann falle ich tot um.
Eine Giraffe zeigt sich uns noch nicht, dafür aber...
Zebrakacke. Meine Güte, wir hatten also schon bestimmt 8 verschiedene Arten von Kacke.
Und damit ist noch längst nicht Schluss.
Oh. Which one is it? Janet?
It's a Janet. Das ist von der Ginsterkatze.
Der Kot, wohlgemerkt.
Ja, Ginsterkatzen sind total tolle Tiere. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir eine sehen würden.
Ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit für eine ganz bestimmte Frage.
Lydia?
Ja?
Woher kommt eigentlich deine tiefe Begeisterung für tierische Ausscheidungen? Das musst du mir jetzt mal erklären.
Also, zum einen bin ich ja Zoologin. Zoologen lieben Tierkot, weil er uns ganz viel erzählen kann. Er kann viel erzählen, wie beim Schakal zum Beispiel, dass er Tiere mit Haaren frisst. Also, was fressen die Tiere denn eigentlich? Aber er erzählt uns vor allem, wo die Tiere unterwegs sind. Ne? Also wir wissen jetzt zum Beispiel, hier war eine Giraffe, hier ist gerade Giraffenkot.
Wo wir gerade drüber steigen, ja.
Genau, wir steigen gerade über Giraffenkot. Und das ist natürlich besonders toll bei sehr scheuen oder sehr seltenen Tieren. Also ich kenne viele, ein Bekannter von mir hat zum Beispiel eine Forschungsarbeit über den Schneeleoparden gemacht, hat halt nie das Tier gesehen, aber halt viel den Kot. Und über den Kot kann man eben dann auch ganz viel sagen. Man kann ja auch genetische Analysen machen und dann eben sagen, sind es unterschiedliche Individuen. Also das ist meine große Begeisterung. Aber ich mache ja auch für die Sendung mit der Maus, fürs Radio, die ganz fantastische Reihe Kackgeschichten. Kacken, Pinkeln und Pupsen im Tierreich. Natürlich zielgruppengerecht ohne Ende. Kinder lieben ja Kacke und Kinder lieben Tiere. Und da habe ich jetzt schon über 60 Stück gemacht.
Ja,
Gibt
es eine Lieblingsfolge?
Es gibt verschiedene, aber also zum Beispiel, dass Heringe sich mit einer Pupsgeheimsprache unterhalten, finde ich zum Beispiel schon mal einen geilen Fact. Die Faszination Kacke, da kann man endlos drüber erzählen.
Was kann man denn aus dem Kot des Ameisenbären über ihn erfahren oder über sie erfahren?
Ja, natürlich auch sehr, sehr viel. Also, man muss wissen, Ameisenbären fressen ja tatsächlich ausschließlich Ameisen und Termiten. Und die Chitinpanzer werden nur teilweise verdaut. Oder im Prinzip das Chitin gar nicht. Das heißt, die Kopfkapseln der Tiere bleiben unverdaut, also der Ameisen und Termiten. Und wenn man jetzt einen Ameisenbären-Kothaufen findet, kann man genau sagen, welche Insektenarten er zuletzt gefressen hat und vor allem wie viele. Und das ist so einer der Teile, wo dann zoologische Forschung nicht so glamourös ist. Irgendjemand hat das echt mal gezählt und dann hochgerechnet, wie oft kackt so ein Ameisenbär pro Tag und konnte dann eben sagen, ein Ameisenbär frisst pro Tag 30.000 Ameisen oder Termiten. Und das weiß man eben, weil man die Kopfkapseln aus dem Kot gezählt hat.
Okay. Das hat mir geholfen, jetzt wirklich deine Begeisterung nachzuvollziehen. Bei deinem inneren Auge entfalten sich dann hier, wo ich nur Kötteln sehe, ganze Geschichten.
Auf jeden Fall. Also ich finde das schon. Wenn man hier diese Haufen sieht, dann denkt man sich, wow, hier ist jetzt echt gerade die Giraffe so lang spaziert. Das ist ja der Hammer. Ja. Oder vorhin die Elefantenkacke, die überall rumliegt, diese riesigen Kanonenkugeln. Das ist schon enorm, wenn man dann denkt, Mensch, irgendwie, ein paar Tage vorher, hat hier ein Elefant sein Geschäft gemacht.
Naja, also ganz ehrlich, ich bin genauso begeistert wie Lydia. Und selbstverständlich sehen wir nicht nur unterschiedlichste Ausscheidungen, sondern auch Spuren von Elefanten, Hyänen und so weiter und so fort. Außerdem bestaunen wir meterhohe Termitenhügel und wir sehen natürlich die eindrucksvolle Landschaft, die uns umgibt, soweit das Auge reicht.
Wie würdest du die Landschaft beschreiben, durch die wir uns hier bewegen?
Also sehr trocken, muss man sagen. Ne? Der Boden ist ganz rötlich, also scheint relativ eisenreich zu sein. Und da drin wachsen, darum muss man auch immer ein bisschen auf den Boden gucken, die Akazien. Und also es gibt ja weltweit so 1200 Akazienarten. Und hier gibt es ganz offensichtlich sehr viele davon. Von daher bewegt man sich hier durch diese dornigen, trockenen Büsche, die am Boden sind und kleine Bäume, in denen teilweise dann auch Nester von Webvögeln sind. So würde ich die Landschaft beschreiben.
Und jeder unserer Schritte löst wirklich eine kleine Staubfahne aus. Ja, also es ist wirklich trocken.
Jetzt hänge ich schon in den Dornen der Akazie. Ja, meine Augen sind auch schon ein bisschen staubig tatsächlich.
Da geht schon das Gejammer los. Das hat sie ja vorhin schon angekündigt.
Es ist sehr staubig.
Wir bewegen uns dabei durch einen Korridor zwischen verschiedenen Nationalparks, Kilimandscharo Nationalpark, Arusha Nationalpark und so weiter, in dem Menschen leben und Tiere halten, wo Wildtiere aber auch auf besondere Weise geschützt sind. Ortsfremde Menschen wie wir dürfen hier nur in Begleitung ausgebildeter Ranger unterwegs sein. Ein wenig später bleiben Lydia und ich an einer der Akazienarten stehen, die hier besonders häufig sind. An einer Whistling Acacia, einer Flötenakazie, deren Äste mit schwarzen, etwa kastaniengroßen und dornenbesetzten Kugeln übersät sind.
Das hier ist eine von diesen Whistling Acacias, die mit den Ameisen zusammenleben. Und wenn ich den jetzt schüttle, dann kommen die alle raus. Und jetzt sieht man die auch auf meiner Hand laufen. Und die heißen Cocktail Ants, weil die ihren Hinterleib so schütteln, als würden sie gerade einen Cocktail mischen. Und tatsächlich ist das eine Symbiose zwischen den jungen Akazien. Tatsächlich, wenn die älter werden, dann haben die nicht mehr solche Stacheln und dann haben die auch nicht mehr so viele von diesen Gallen, nennt man das, in denen die Ameisen leben. Aber für die jungen Akazien...
Das sind so schwarze Kugeln, die sich parasitenartig daran geheftet haben.
Nee, eben nicht. Also Parasite, der Baum baut die für die Ameisen sozusagen. Also und sagt, hier bitte, ist euer Haus. Man sieht auch, die haben ein Loch, wo die Ameisen rein und rauskommen hier, wenn du mal da guckst.
Ja. Und jetzt, da du geschüttelt hast, kommen sie eben raus. Und das ist für die Akazie ein Abwehrmechanismus gegen Tiere, die diese Akazienblätter zum Beispiel fressen möchten.
Genau, richtig.
Dementsprechend Symbiose, also vorteilhaft für beide Lebewesen. Für die Akazie als Verteidigung, für die Ameisen als Lebensraum.
Genau, richtig. Da hat jeder was von. Und gerade so Giraffen und so, die fressen hier an diesen kleinen, feinen Blättchen und schaffen das tatsächlich auch, trotz dieser Dornen und trotz der Ameisen, aber natürlich sehr viel weniger, wenn man sich vorstellt, die haben ja so eine sehr bewegliche Zunge, die Giraffen, auch eine ziemlich lange Zunge übrigens. Und dann könnten die einfach die Zunge da so um so einen Ast rum machen und einmal abziehen, dann sind alle Blätter weg. Und das kann sie nicht durch diese ganzen Dornen und dadurch, dass die Ameisen sie dann attackieren.
Gerade spricht Lydia noch über das Essverhalten der Giraffen und nur wenig später können wir genau das selbst beobachten.
Lydia hebt das Fernglas an die Augen.
Es ist eine Giraffe, ich raste aus. Die guckt uns jetzt auch an.
Der Hammer, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und sie beobachtet uns ganz aufmerksam.
Cedric meint...
Very magical. It's they just almost came out of nowhere, and we're just having a staring contest right now. The giraffe hasn't made a movement, I think, for the past 10 minutes since she spotted us and we spotted him.
Wir sind noch nicht mal eine Stunde unterwegs, um jetzt nochmal die Zeit im Auge zu behalten.
Also ich habe immer noch das Gefühl, wir sind 30 Meter gelaufen irgendwie. Genau, und haben jetzt schon eine Giraffe gesehen und eben haben sie noch einen Pavian rufen hören.
Ja. Also, der Anfang unserer Wanderung ist mehr als vielversprechend.
Die haben schon das nächste.
Zebra, guckt uns an und ihr läuft jetzt weg. Ja, der Wahnsinn. Wir kommen überhaupt nicht voran, weil hier so viel los ist. Wir werden wahrscheinlich übermorgen noch zum ersten Camp laufen.
Das ist noch eins. Wow.
Ich bin sehr geflasht. Das ist echt abgefahren. Und alles voller Schmetterlinge. Ne? Die Akazien blühen und es ist alles voller weißer Schmetterlinge. Wunderschön. Und dazwischen hampeln jetzt da vorne die Zebras rum. Und da kommen sie.
Etwa 30 Meter von uns entfernt bleibt eine Gruppe Zebras zwischen den Akazien stehen und guckt uns an.
Guckt noch eine Giraffe über den Busch. Das ist ja wirklich
stimmt,
der Wahnsinn.
Da ist der Kopf Giraffe.
Das alles hinter diesen Wolken aus weißen Schmetterlingen.
Ja, genau.
Das ist traumhaft schön.
Wirklich. Und hinter uns der Kilimandscharo im Schnee.
Nur für den Fall, dass wir den noch nicht oft genug erwähnt haben. Kurz darauf besprechen wir, was wir gesehen haben und warum sich uns das Bild aus Giraffen und Zebras genau so geboten hat.
Also wir haben ja eben schon gesagt, die Zebras stehen bei der Giraffe und das ist tatsächlich kein Zufall, weil die Giraffen sind ja sehr große Tiere. Das heißt, wir sehen es jetzt auch, die kann eben über diese kleinen Akazien drüber gucken und hat alles im Blick. Und deswegen gehen kleinere Tiere, die das nicht können, gerne in die Richtung von den Giraffen und halten sich in der Gegend auf, um dann eben mehr Sicherheit zu haben. Wenn die Giraffe rennt, dann wissen sie, hier stimmt irgendwas nicht. Ich renne auch besser mal in die Richtung, in die die Giraffe rennt.
Das ist so ähnlich, wie ich es wahrscheinlich im Pantanal mit dir machen würde.
So in der Art.
Da bist du meine Giraffe.
Speaking of the Pantanal. Im Pantanal machen das tatsächlich auch so Nandus und Pampashirsche sind auch immer viel zusammen, weil die eben unterschiedlich gut wahrnehmen, Bewegungen und eben verschiedene Musterwahrnehmungen. Und zusammen haben sie eine größere Sicherheit, weil sie zusammen mehr sehen und mehr wahrnehmen.
Mein Gott, so viele Tierstories. Ich fühle mich hier fast wie im Tierisch-Podcast.
Ja, oder? Also ich meine, im Prinzip ist das Ganze hier schon so ein ausgedehnter Tierisch-Podcast, fehlt nur Frauke.
Das ist richtig. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Tierisch-Podcast?
Ja, einwandfrei natürlich. Ja. Also ja, ja.
Glaubst du, du wirst hier ein paar gute Anekdoten und Stories mitnehmen können?
Ja, das sicherlich. Das werde ich auch versuchen, also dass wir das so ein bisschen einbauen können. Und dann kann Frauke mir immer sagen, was ich dann alles falsch gesagt habe.
Denn sie ist ja die echte Afrika-Expertin.
Sie ist die echte Afrika-Expertin, genau. Und,
also Frauke, deine Co-Hostin im Tierisch-Podcast.
Genau, um das nochmal zu erklären. Ja, ja, richtig. Aber nein, das läuft einwandfrei. Und wir wollen bei Tierisch ja nicht nur irgendwelche Fakten aneinander reihen, sondern auch Geschichten eben aus dem Feld erzählen und aus der Wildnis erzählen. Und dafür ist das jetzt natürlich perfekt.
Perfekt ist es nicht zuletzt auch deshalb, weil wir den wilden Tieren der Savanne hier in freier Wildbahn begegnen, in ihrem natürlichen Lebensraum, gewissermaßen unter ihren Bedingungen. Ich bemerke das denen gegenüber.
Ich finde schon jetzt in den paar Metern, die wir gelaufen sind, merkt man, was das Gehen wirklich ausmacht, was das für einen Unterschied macht.
Ja, absolut. Also man hört die Dinge, man riecht die Tiere, man riecht die Pflanzen, man spürt den Wind. Das sind ja alles Dinge, die im Fahrzeug total untergehen, allein schon, weil ein Fahrzeug ein Motorgeräusch hat, weil es ein Abrollgeräusch hat. Wir setzen uns ja dadurch, dass wir gehen, auch wirklich mit dem Boden auseinander. Und durch diese langsame Bewegung wird einem sehr viel mehr bewusst, auch was die einzelne Pflanze in einer Landschaft tut zum Beispiel oder was der einzelne Stein eigentlich für einen Einfluss hat. Wenn man mit den Autos auf einer mehr oder weniger gemachten Straße logischerweise so effizient wie es geht Entfernung zurücklegt. Und darum geht es hier einfach nicht. Es geht nicht darum, Entfernung zurückzulegen, sondern ja, eigentlich der Weg ist das Ziel auch bei dieser Wanderung hier.
Das sieht Lydia ganz genauso.
Das finde ich halt so schön und es fühlt sich ganz anders an, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Und man findet auch ganz andere Sachen, ne? Wenn du mit dem Auto fährst, dann siehst du den Code nicht.
Das ist für mich schon mal ein Grund, ab jetzt nur noch zu Fuß unterwegs zu sein.
Aber wir hatten zum Beispiel auch diesen total krassen Glitzerharz von diesem einen Baum, den dann die Buschbabys essen und dann total auf Droge sind. So, ja. Das sind so die Kleinigkeiten, die siehst du gar nicht.
Nochmal zurück zu Dustin. Das Reisen wurde ihm mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind Birgit und Romeo Klüger, Reiseunternehmer und die Inhaber von Klüger Reisen, jenem Unternehmen, das uns netterweise nach Tansania eingeladen und diese Reise organisiert hat.
Das heißt, mit dem Unterwegssein, mit dem Erkunden und Erleben der Welt, ja, bist du mehr oder weniger groß geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich unglaubliches Glück, das Glück der Geburt, kann man sagen. Aber habe dadurch sehr, sehr viele Safaris machen dürfen. Und ursprünglich ist auch die Idee zu dieser Wanderung aus dem Ganzen gekommen, dass ich früher immer in den Autos mitgefahren bin oder wir alle ja immer mit den Autos unterwegs waren. Aber irgendwann dieses Auto einem einfach die Intimität mit der Natur nicht so vermitteln kann, wie man es sich dann ab einem gewissen Punkt wünscht. Wenn man hier zum ersten Mal ist, dann freut man sich natürlich, so viele Tiere zu sehen, wie es geht. Aber gerade diese Intimität, die man mit den Tieren hier erleben kann, wenn man mit ihnen geht und wenn man wirklich vor ihnen steht, ohne dass man Blech dazwischen hat, ohne dass man einen wirklich physischen Schutz dazwischen hat, die ist eine ganz, ganz intensive und viel spannendere, finde ich. Umso öfter ich hier hinkomme, desto schöner finde ich es, eben nicht im Auto vor den Tieren zu sein, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur das Zebra und nicht der Löwe ist.
Ein paar Minuten später öffnet sich uns ein weiter Blick über eine ausgedehnte Ebene.
Wir sehen vor uns im Endeffekt eine riesengroße Ebene, die unter anderem ganz hinten, weit von uns entfernt, den Amboseli-Nationalpark beherbergt. Da haben wir wirklich offene Flächen, fast Sand, fast wüstenähnlich. Und umso näher wir im Endeffekt an uns ranrücken, perspektivisch, desto mehr werden Bäume dazukommen und desto mehr grüner wird es auch. Und gleichzeitig sehen wir hier aber auch super schön, wie diese Landschaft dann sich unterschiedlich aufteilt. Also dass manchmal einige Arten dominant sind und dann wieder an anderen Stellen andere Arten. Wir sehen zum Beispiel teilweise grüne Flecken, wirklich mit vielen Bäumen, die grün hervorstechen. Und dann kommen wieder ganz große Strecken, wo eher grau vorherrscht. Dann gibt es braune Stellen. Also man kann wirklich von hier oben super schön beobachten, wie sich die Vegetation im Endeffekt entwickelt und wie auch vor allem die Kämpfe zwischen den einzelnen Pflanzen stattfinden. Also wie die eine Art versucht natürlich, ihr Gebiet zu schaffen und die andere Art wieder das andere Gebiet. Also die Bäume sind ja auch im konstanten Kampf im Endeffekt gegeneinander und natürlich versucht jeder, die Oberhand zu behalten.
Und hinter all dem, hinter den grauen und grüneren Bäumen, Richtung Horizont beginnt dann irgendwann eine wüstenartige Farbe. Das heißt, dort hört dann die Vegetation auf und geht über in tatsächlich Trockensteppe oder was befindet sich dort hinten?
Genau, da hinten ist diese typische afrikanische Savanne, die man so kennt, mit dem knapp kniehohen Gras. Und dort ist dann auch der Ort, wo zum Beispiel die größten Elefanten ganz Ostafrikas auf jeden Fall beherbergt sind. Die laufen auch oft in das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Aber hauptsächlich halten die sich schon in diesen offenen Landschaften auf, wo wirklich die Sicht auch sehr groß ist. Allerdings sehen wir jetzt auch da drüben viele von diesen Dusted Devils, also diese kleinen Wirbelstürme, die Staub mit sich mittragen. Dadurch kann man jetzt schon sehen, dass es da drüben gerade sehr, sehr, sehr trocken sein wird. Deswegen werden die Elefanten eher auf unserer Seite sein als da drüben.
Und hier vorne steht auch noch eine Giraffe, sehe ich jetzt erst.
Stimmt, die ist mir auch noch nicht aufgefallen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Well spotted.
Ja, und aus diesem Einerlei, das du gerade beschrieben hast, aus grün und grau und sandfarbenen Ockertönen, erheben sich ja zusätzlich auch immer noch an verschiedenen Stellen ziemlich beträchtliche Hügel, die relativ gleichmäßig abgerundet sind.
Absolut, und das ist halt auch wieder das Zeugnis. Wir stehen direkt am Fuße von Kilimanjaro, einem ehemaligen Vulkan. Und das waren alles so kleine Nebenvulkänchen, die es nie geschafft haben, ihren 5900 noch was Meter hohen Bruder einzuholen.
Wir nähern uns dem Ende des ersten Tages.
Yes.
Steigt die Vorfreude aufs Camp?
Auf jeden Fall, also ja, vor allem die Spannung auch, ne? Ja. Also wir haben es ja noch gar nicht gesehen.
Und wir haben auch keine konkrete Vorstellung, was uns nun genau erwartet.
Genau, also ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass hier nicht schon so eine Sänfte auf uns wartet und die letzten 100 Meter trägt. Oh, jetzt hat sich Erik nämlich gerade live wieder einen Dorn ein. Warte, ich ziehe ihn hier raus. In deiner Hacke? Naja, ich sehe ihn. Genau, weil das ist dann von den Dornenakazien, von denen wir, aber ich weiß nicht, ob der jetzt draußen ist, ehrlich gesagt. Weiter hinten vielleicht? Ist er im Fuß?
Er war, mal gucken, wenn ich nochmal auftrete.
Probier mal, weil ganz hinten drin ist einer.
Jetzt geht's erstmal wieder. Also, liebe Leute, ich muss dazu sagen, ich habe ja versucht zu lernen. Ich bin ja beim Wandern meist mit echten, fetten Wanderstiefeln unterwegs, die alles abkönnen. Hartes Geröll, scharfkantiges Vulkangestein. Aber ich dachte mir jetzt hier bei dieser Hitze,
ach komm,
nehme ich mal Christine Thürmers Weisheit mit, Travel Light, sowohl was das Gepäck anbetrifft, als auch was dann das Schuhwerk anbetrifft.
Super
einfach mal
Idee.
Nicht so mit der Kanone auf Spatzen schießen, sondern leichtes, bequemes Schuhwerk.
Genau, kann man zusammenfassen, super Idee, weil diese Dornen der Whistling Acacias, dieser Akazien, die gehen einfach gerade durch eure Schuhe durch. Ne? Ja. Ich hatte auch schon ein paar in meinen Wanderschuhen. Aber
so alle 10 Minuten schreie ich einmal auf, weil mir wieder so ein fetter Dorn im Fleisch steckt.
Genau.
Also an alle, die hier auch gerne langwandern wollen, gerne Schuhe mit harter Sohle, das wäre mein Tipp.
Gebt's euch hart.
Ja genau. Cedric zieht auch schon wieder seinen Schuh gerade aus.
Dann haben wir nämlich auch schon gelernt, dann nimmt man so ein Steinchen, um dann die Spitze wieder rauszudrücken, von wenn innen, er sich, ja genau, von innen wieder rauszudrücken. Das war auf jeden Fall eine Erbsenhirnentscheidung, kann man an dieser Stelle sagen.
Danke auch an Christine Thürmer an dieser Stelle für die Inspiration.
Gruß geht raus.
Aber man muss sie in Schutz nehmen. Sie hat nur nicht gesagt, geht mal in den Busch in Tansania.
Und zieht euch leichtes Schuhwerk an.
Ich habe unsere Reiseidee mit ihrem Advice kombiniert auf eine ungute Weise. Ich glaube, so muss man das leider anerkennen.
Beruhigenderweise hat Dustin zumindest in der Theorie einen Plan B für den Fall parat, dass ich mir einen fingerlang Dorn eintrete.
Wir hätten theoretisch einen natürlichen Plan B. Hier in der Region wachsen ja die Papayas und die Papayas haben die schöne Eigenschaft, Blüten oder in den Samen Papain zu haben, was ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob das korrekt ist biologisch, aber ich meine, es ist ein Enzym, was Fleisch zart werden lässt. Das wird von der Fleischindustrie gerne genommen, um billiges Fleisch sehr schmackhaft werden zu lassen, beziehungsweise sehr zart werden zu lassen. Und genau diesen Effekt macht man sich dann im Endeffekt zunutze und klebt sich die Blüten oder die zerriebenen Samen auf die Fußsohle, wo dann dieser Dorn drinne steckt. Und am nächsten Tag würde der dann einfach rausploppen, weil eben die Fußsohle, sagen wir mal, aufgeweicht wird ein bisschen. Das ist im Endeffekt ein langes Aufweichen.
Wow.
Und dann verheilt das auch sehr schön sauber und ohne Entzündung.
Ich bin schon wieder deutlich weniger besorgt. Wunderbar.
Jetzt müssen wir nur noch die Papayas finden.
Und ich muss mir noch so ein Ding eintreten, damit wir es auch ausprobieren können.
Bitte nicht, bitte nicht.
Na gut, werden wir mal sehen, ob wir darauf zurückgreifen müssen. Jetzt genießen wir erst einmal die wohlige Vorfreude.
Vor allem wird es gleich schön, wenn wir ans Camp kommen oder später, weil wir waren ja super schlau und haben uns Rotwein vom Flug auf die Seite gesaved.
Das stimmt. Wie viele Flaschen haben wir?
3. Also, jetzt
Fläschchen, ne?
3 so Mini-Fläschchen, aber es wird für alle reichen.
Und dann nähert sich der große Moment.
Das Camp. Hier,
da wir nähern uns.
Das erste Zelt sieht man schon.
Schon so ein Gefühl von, wir haben uns einmal durch die Wildnis geschlagen und fürs Erste wieder überlebt.
Knapp. Ja. Es war knapp. Aber wir haben überlebt. Wir sind jetzt, falls ich das beschreiben darf, wir sind jetzt so 2 Iglus. Da schlafen wir dann wahrscheinlich. Irgendwo wird wahrscheinlich noch ein drittes sein.
Ja, Dustin, du bist doch hier viel kompetenter als Lydia. Wie ist denn das Konzept hinter diesen Camps, die uns jetzt die nächsten Tage und auch hier jetzt gerade erwarten? Als ich Cedric erzählt habe, dass wir hier campen werden, war er auf jeden Fall voller Furcht und hat hervorgehoben, dass die einzige Art und Weise zu campen ist Glamping. Wo auf der Skala zwischen Rough and Rusty und Glamping befinden wir uns hier?
Also wenn Rough and Rusty 0 und Glamping 10 ist, würde ich sagen, sind wir hier circa auf einer 7,5. Oh ja. Allerdings haben wir Zelte. Also wir haben jetzt hier keine individuellen Busse, die für uns als Schlafmöglichkeit zur Verfügung stehen. Wir haben Zelte. In den Zelten sind aber Matratzen drin. Jeder hat sein Nachttischchen.
Ja.
Das Gepäck wurde für uns schon bereitgelegt. Wir werden gerade mit warmen oder kühlen Tüchern empfangen, wie wir denn möchten.
Gehen wir mal drauf
mit,
zu.
Genau, mit denen wir uns dann den Staub erstmal abwischen können. Es wartet eine Dusche.
Mein Gott.
Es wartet ein Essenszelt, was für uns aufgebaut wurde. Und es wartet ein 3-Gänge-Menü.
Mein Gott, ich wollte unseren Hörerinnen und Hörern hier ein vormachen, wie wir uns hier tough durch die Wildnis schlagen. Aber naja, man muss ja auch genießen dürfen.
Man muss auch genießen können, genau.
Hi,
genau,
how's it going? Thank you so much.
You're welcome. Von wegen Wildnis-Podcast.
Oh Gott.
Wir haben jetzt erstmal feuchte Handtücher gereicht bekommen, die feinen Damen und Herrschaften.
Ja, fein weiß ich nicht, wenn ich mir so angucke, wie dein Handtuch aussieht.
Sieht aus wie das Grabtuch Jesu irgendwie so ein bisschen. Ich habe mir jetzt einmal durchs Gesicht gewischt.
Ich wollte sagen, gerade war es noch weiß, jetzt ist es einfach komplett braun.
Kommt gut was runter, ey.
Who is more dirty?
Ah! Guckt euch mal Lydia an, wie schmutzig die ist.
Das
ist sehr ekelhaft.
Jesu.
Ein bisschen, naja.
Oh ja, yeah. It's all camouflage, you know? Das ist auch alles Tarnung. Man sieht mich nicht, wenn ich im Busch bin, weil ich der Busch selbst bin.
Die feuchten, weißen Handtücher sowie der Anblick der eigens für uns errichteten Zelte inklusive Küchen- und Duschzelt stimmen auch Cedric zuversichtlich.
The fact that we are received with a wet towel upon arrival at the campsite to cleanse ourselves of the dust that we have been collecting all day, it's a great start.
Und es geht gut weiter. Uns wird ein erfrischend kühler Hibiskussaft gereicht.
Ich könnte es jetzt so abexen, aber eigentlich wollte man, ja, du exst es ab.
Das eigentlich habe ich noch gehört, da war es bei mir aber schon weg, sonst hätte ich vielleicht nochmal abgesetzt.
Gewusst wie. Ja gut, dann mal ihr halt auch.
Danke.
Kurz darauf werden Kaffee und Tee serviert. Cedric begibt sich derweil im goldenen Nachmittagslicht zum Duschzelt. Das Duschzelt besteht aus 4 Wänden und ist oben offen. Darüber hängt in einer Astgabel ein schwarzer, mit Wasser gefüllter Sack, den die Sonne in den zurückliegenden Stunden gewärmt hat.
Das ist der Schauertent.
Oh, feels really nice. It's really warm. I'm actually really surprised. It's at least like 45 degrees, this water. I'm just glad this is a podcast and not a YouTube program right now.
Als nächstes gibt sich Lydia dem Duschgenuss hin.
Wie war die Dusche?
Ah, herrlich. Wunderbar. Ich habe mich danach zwar abgetrocknet und das Handtuch wurde schon wieder braun, aber naja.
Jetzt sind wir bereit für das Abendessen. Uns wurde nicht weniger in Aussicht gestellt als ein 3-Course-Gala-Dinner. Kaum vorstellbar hier mitten in der Wildnis.
Es riecht, also das kann ich schon sagen, es riecht mega lecker. Auf dem Boden so interessante Töpfe mit Kohle obendrauf. Die stehen in Kohle und obendrauf liegt auch Kohle. Da wird wohl irgendwas drin gemacht. What are you making in this pot here?
This is a boiled potato.
It's the what?
It is boiled potato. And here
boiled potato, also ja, Kartoffeln. Hm?
Yes, and this here, it is bread.
Oh, wow. Also hier wird frisches Brot zubereitet auf
heißen Kohlen.
Auf heißen, das Brot sitzt auf heißen Kohlen, genau wie wir. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Hm. What is it?
It's Pizza.
Pizza.
Yes, vegetable pizza.
Wow. Gemüsepizza in der Auflaufform.
Genau.
Also frisch vorbereitet.
Und da hinten wird wild frittiert, tatsächlich. Hähnchen. Chicken, hä? Huh?
Chicken.
That's not fish. Aha. Fish. Start and fish fried. Oh, wow. And here there is some vegetable mixer soup.
Und das machen die alles in einem offenen Zelt, mitten am Hang, mit einfachsten Mitteln. Ich würde das nicht mal in meiner richtigen Küche zustande bringen.
Du kriegst sowieso nichts zustande in der Küche, von daher ist es auch egal, ob du am Hang bist oder egal.
Fair enough.
Aber trotzdem super beeindruckend, also die sind hier total organisiert.
Als sei all das der Verheißung nicht genug, macht Führer Khalid Lüde auf eine Kühltruhe aufmerksam.
Oh mein Gott.
That's getting excited. Why? What's happening?
Ich weine gleich, es gibt kaltes Bier.
Ja. Toll.
Oh mein Gott.
Dustin versucht sich derweil zu erinnern, wie man auf Swahili Prost sagt.
I knew it. It's like Maisha Marefu.
Maisha Marefu.
Maisha Marefu.
Maisha Marefu.
Na
dann. Okay, Maisha Marefu.
Maisha Marefu.
Maisha Marefu.
Maisha Marefu. Das heißt übersetzt, langes Leben.
Oh, oh mein Gott. Bier kann einen manchmal einfach so glücklich machen, ja, ne? Oder?
Und dann wird gegessen.
Wow. I mean, how can we eat that? All of this? This is so much food.
Da hat er recht. Es wird Avocadosalat aufgetischt, selbstgemachtes Brot, Gemüsepizza, frittierter Fisch, Kartoffeln, es gibt einen Nachtisch. Und dabei ist das alles nicht nur viel, sondern vor allem auch richtig lecker. Mittlerweile ist die Sonne längst untergegangen. Dunkelheit hat sich wie eine Decke über die Landschaft gebreitet, nur erhellt vom Licht des Mondes und einem kleinen Lagerfeuer, das wir entfacht haben.
Der Tag war super schön. Gar nicht so anstrengend. Das kommt dann morgen wohl, wie mir gesagt wurde.
Doppelt so lang?
Doppelt so lang. Also heute fand ich irgendwie, für mich war das eigentlich so die perfekte Länge. Ja, ja. Wobei man eben sagen muss, wir waren ja bei den ersten gefühlt 30 Metern, waren wir circa 2 Stunden unterwegs. Ja. Genau, und die waren halt auch wirklich toll. Also das Loslaufen, dann die ersten Tierspuren sehen, die ersten Tiere, die erste Giraffe. Das war schon echt abgefahren. Und dann in dieser Savanne zu stehen, hintendran der verschneite Kilimanjaro, im Vordergrund ein Termitennest, wo ein Erdferkel dran gegraben hatte, das war echt super. Also ich fand eigentlich, das war so die perfekte Länge für so einen schönen Spaziergang durchs Gebüsch. Morgen wird es dann tatsächlich eine Wanderung.
Also morgen muss dann wirklich gejammert werden. Das wollen die Leute ja auch hören, glaube ich.
Das wollen die Leute hören. Die Füße sind jetzt auch schon ein bisschen warm gelaufen. Das heißt, bis morgen so ab zweites Drittel wird gejammert.
Angestochen sind sie auch, von daher.
Ja, allerdings wurde mir da jetzt auch schon ein bisschen der Mund wässrig gemacht, dass es sehr große Elefanten morgen zu sehen gibt, möglicherweise. Und das wird mich da durchtragen. Wenn dann natürlich keine Elefanten kommen, dann ist Tristeza total, die totale Traurigkeit. Aber wir lassen uns mal überraschen.
Was für ein Cliffhanger.
Also, große Traurigkeit oder totale Ekstase. Wie es auf unserer Wanderung weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt ist es erst einmal Zeit für die Nachtruhe.
Du nimmst ja noch auf.
Natürlich.
Ich gehe ins Bett. Gute Nacht.
Gute Nacht. Lydia hat die Faxen dicke.
Ja, aber mir reicht's.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.